Gesellschaft, weil es ein Tabuthema ist auf der einen Seite, weil es an den Rand gedrängt wird, da wo man es nicht mehr so sieht, weil da wo Menschen sterben und das nicht erwartbar wäre und eben wegschiebbar wäre, sondern wo das durch einen Unfall viele Leute plötzlich betrifft, irgendwie immer so reagiert wird nach dem Motto, das kann doch gar nicht sein. Da muss jemand einen Fehler gemacht haben. Und das, obwohl jeden Sonntagabend immer kräftig gestorben wird und im deutschen Fernsehen man sich versammelt, um zu gucken, dass die Kommissare dann am Ende alles wieder richten und wenigstens diejenigen bestrafen, die daran schuld sind. Und irgendwie morgen ja auch außer Gruselclowns lauter Leute durch die Gegend laufen und sich damit beschäftigen, was wohl mit den Toten ist, ob die möglicherweise nochmal aus ihren Gräbern rauskommen und irgendwie die Leute erschrecken. Das ist der Hintergrund von Halloween. Nun sagt ihr alle, ja, wir feiern das ja nicht. Vielleicht, weiß ich gar nicht. Bei uns ist es so, also wir feiern es nicht. Aber was daran deutlich wird, ist, dass dieses Thema, was ist eigentlich mit den Verstorbenen, gar nicht so weit weg ist, wie wir eigentlich immer denken. Und deshalb ist es vielleicht ganz gut, dass wir am letzten Sonntag in der FEG Viva über diesen Bibeltext aus dem 1. Thessalonicher Brief gesprochen haben, den ich auch heute euch predigen möchte. Da steht im 4. Kapitel 1. Thessalonicher 4, Abvers 13 bis 18. Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Übrigens, die Reformation wirft, also das Reformationsjubiläum wirft weite Schatten voraus. Das ist der Text nach der Lutherbibel 2017. Ich hatte mich entschlossen, ab heute sozusagen diese Bibelübersetzung ein Jahr lang im Gottesdienst zu nutzen, habe entdeckt, dass der Text sehr schön übersetzt ist. Ich komme gleich dazu, warum. Und deshalb also heute schon mal diese Übersetzung an der Stelle. Wir erleben den Tod in der Regel als einen Abbruch von Beziehungen zu den Verstorbenen. Man sieht es immer wieder, und das sicherlich, wenn man sonntagsabends den Tatort guckt oder so, wenn ein Mensch plötzlich verstirbt durch ein Unglück, unerwartet, dann sind die Verwandten oft wie paralysiert und sitzen da und erwarten, dass er doch jeden Augenblick durch die Tür kommen muss, weil er das doch immer tut, weil das doch irgendwie gerade noch so war. Und ich erlebe das auch, wenn ich Trauerbesuche mache, auch bei denen, die, sage ich mal, alt geworden sind und wo der Tod nicht völlig unerwartet war, dass Angehörige da sitzen und sagen, ich rede noch mit ihr oder mit ihr. Weil, okay, kann ich irgendwas daran tun? Okay, dann tut's mir leid. Weiß nicht, was ich daran tun kann. Ich erlebe, dass das Menschen, also die trauern, dass die immer noch damit rechnen, Mensch, ich rede noch mit ihm oder mit ihr. Eigentlich ist die Wohnung noch gefüllt von der Person, die ich jetzt vermisse. Wir sagen auch, wenn jemand verstorben ist, er oder sie ist von uns gegangen, rausgegangen aus der Gemeinschaft, die sich trifft. Und die Gemeinschaft trifft sich und hat den Eindruck, irgendwie einer ist weg, da ist ein Platz frei. Und jetzt kommt diese Übersetzung der Lutherbibel 2017, ist insofern sehr schön, weil Paulus ein Wort gebraucht und ein Bild, das, wie ich finde, sehr gut wiedergibt, was Christen über die Verstorbenen glauben. Er schreibt, wir wollen euch, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Christen verstehen den Tod als eine Art Schlaf. Und ich finde das ein sehr schönes Bild. Ich sage gleich warum. Ich sage erst, warum es ein bisschen gefährliches Bild ist. Sprecht nicht so zu Kindern auf einem Friedhof bei einer Beerdigung. Weil kleine Kinder legen sich jeden Tag schlafen. Und wenn ihr denen sagt auf dem Friedhof, der Opa ist ganz friedlich eingeschlafen, dann könnten sie auf die Idee kommen, irgendwann, wenn ich friedlich einschlafe, kommt einer, packt mich in eine Kiste und verbuddelt mich. Da gehört diese Rede nicht hin, weil es da schräg wird. Aber zum Glauben von Christen gehört es, dass die Verstorbenen sind, quasi schlafen. Und Paulus benutzt, glaube ich, ganz bewusst in diesem Text zuerst das Wort schlafen und dann erst später das Wort entschlafen. Also das ist ja noch ein bisschen endgültiger als schlafen. Und man merkt, mit diesem Schlaf ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Aber warum benutzt er dieses Bild vom Schlaf? Ich glaube erstens, weil es festhält, da ist eine Beziehung unterbrochen. Die schlafen, sind ja nicht wirklich mehr in der Gemeinschaft derer, die dann gerade wach sind. Sie kriegen nicht mit von dem, was um sie herum passiert. Also ich kenne eine Frau, die hat eine Freundin und eine Schulfreundin gehabt. Und wenn die beiden sich getroffen haben in den Ferien, dann haben sie zusammen im Bett gelegen und haben sich nachts noch bis wer weiß wann erzählt, was alles los gewesen ist. Weil die ganze Zeit, in der sie sich nur wöchentlich ungefähr 2 Briefe geschrieben haben, aber da gab es so viel noch zu erzählen, wie das alles war. Und diese Frau, die ich kenne, die hat dann erzählt und hatte das Problem, ihre Freundin ist immer einfach irgendwann eingeschlafen. Und irgendwann hat sie dann gefragt, hallo, bist du noch wach? Keine Antwort. Und am nächsten Morgen musste sie dann fragen, okay, bis wohin hast du noch mitgekriegt, was ich dir erzählt habe? Ich weiß es nicht. Ihr kennt das offensichtlich. Diejenigen, die schlafen, haben auch eine ganz eigene Wirklichkeit. Sie erleben etwas, das kein anderer mitkriegt. Manchmal ist man ja froh, dass niemand mitkriegt, was man so träumt. Aber die Träume sind ja ein ganz eigenes Erleben und die drumherum kriegen nichts davon mit. Und so fasst es eigentlich ganz gut auch die verstorben sind. Die sind für uns nicht einfach greifbar. Sie kriegen nichts mit von dem, was uns widerfährt. Und wir wissen auch nicht wirklich, was ihnen widerfährt. Da ist eine Trennung. Und gleichzeitig hält das Bild vom Schlafen diese Kontinuität fest. Ich bin ja nicht weg, wenn ich schlafe. Man kann mich ja jederzeit wieder wecken. Und dann bin ich wieder voll da. Also, wenn ich mich hinlege und meinen Kindern sage, hör mal, ich mache jetzt einen Mittagsschlaf und lass mich jetzt mal in Ruhe, dann lassen sie mich hoffentlich in Ruhe. Aber sie wissen, irgendwann werde ich wiederkommen. Und sie wissen, wenn jetzt der Postbote klingelt und ein Paket abgibt und ich muss da was unterschreiben, dann werden sie mich wohl auch rauskriegen, dass ich das dann erledigen kann. Ich kann erreicht werden. Und das auszusagen über die verstorben sind, das ist eine spannende Sache. Paulus sagt das so in Vers 13, er redet von denen, die schlafen, von denen, die entschlafen sind. Und das Gegenüber dazu sind die Lebenden, die übrig bleiben. In diesem Text gibt es immer diese seltsame Wendung. Wir, die leben und übrig bleiben. Man könnte jetzt denken, okay, das ist ja mehr oder weniger zweimal das Gleiche gesagt. Man lebt und man bleibt übrig, bis der Herr wiederkommt. Aber Paulus unterscheidet das ganz bewusst. Und ich glaube, an dieser Stelle stehen den Lebenden, die übrig bleiben, die Lebenden gegenüber, die entschlafen sind. Weil das Leben hat damit zu tun, dass ich mit Jesus Christus verbunden bin. Die an Jesus Christus glauben, haben ewiges Leben empfangen. Sie leben, auch wenn sie sterben. Und Paulus glaubt, es gibt Menschen, die leben und die bleiben übrig, bis der Herr wiederkommt. Jesus spricht genauso auch mit diesem Bild vom Schlafen über Verstorbene. Er wird gerufen zu einer Familie, wo ein Mädchen verstorben ist. Das heißt, er wurde gerufen, als sie noch krank war und als er endlich in dem Haus ankommt, weil er zwischendurch noch so viel zu tun hatte. Das wird extra erzählt. Da kommt er in das Haus und man sagt, oh, jetzt brauchst du dich nicht mehr bemühen, Rabbi, jetzt ist vorbei. In Klammern, der Tod hat Fakten geschaffen und du bist zu spät. Und Jesus geht in dieses Haus und sagt ganz, Kess, nee, sie schläft nur, kein Problem, ich bin nicht zu spät. Und dann geht er in das Zimmer und sagt, Talita Kumi. Das ist extra im Aramäischen aufbewahrt worden, auch in den griechischen Schriften des Neuen Testaments. Talita Kum, weil man dachte, diese Worte, die sind so unglaublich, dass wir sie festhalten müssen. Und es heißt zu Deutsch, Mädchen, steh auf. Und es macht die. Steht auf. Reibt sich die Augen. Und Jesus sagt, ich glaube, die könnte was zu essen vertragen. Jesus weiß, dass sein Wort hineinreicht, da wo Verstorbene schlafen. Jesus weiß, dass sein Wort hineinreicht, da wo die Beziehungen der Menschen nicht mehr hinreichen. Aber seine Beziehung reicht da hinein. Und deshalb kann er aufwecken, wieder zurückrufen und sagen, Mädchen, steh auf. Sie schläft. Durch den Tod und die Auferstehung von Jesus verliert der Tod eine Endgültigkeit. Wir denken, der Tod ist endgültig, da gibt's dann nichts mehr. Und wir bedauern vielleicht manches, das wir nicht mehr sagen konnten. Wir fürchten, dass manches, was da war, endgültig verloren ist. Aber Jesus ist auferstanden und deshalb ist am Grab nicht alles vorbei. Deshalb sind die, die entschlafen sind, immer noch Lebende, die im Prinzip erreichbar sind. Es muss nur der kommen, dessen Stimme bis dahin reicht, der sie wirklich wecken kann. Der Tod wird verstanden von Jesus und auch von Paulus als eine Art Zwischenzustand, der auf einen bestimmten Augenblick hinzielt. Hier schreibt Paulus, er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Also, wenn der Ruf ertönt, die Stimme des Erzengels, die Posaune Gottes, ich würde sagen, das ist mal ein Wecker. Der reicht auch, wenn die Stunde in die andere Richtung verstellt wird und wir im Frühjahr wieder eine Stunde weniger schlafen können. Die Posaune Gottes, davon kann man wohl mal wach werden. Jesus und Paulus gehen davon aus, die Verstorbenen sind hingespannt sozusagen auf diesen Augenblick, wo dieser Wecker klingelt und wo alles noch einmal anders wird. Der Tod beendet nicht die Identität der Entschlafenen. Er oder sie ist immer noch er oder sie selbst. Wir gehen nicht ein in ein Meer des Alleins. Wir lösen uns nicht auf im Ozean des Wirklichen. Wir verschwinden nicht irgendwo in der Erinnerung Gottes. Festgehalten wird und bleibt ich, wenn ich sterbe, bin immer noch ich selbst. Und ich selbst werde die Stimme Gottes hören und davon geweckt und wieder da sein. Und deshalb glauben Christen, wenn sie dann Abschied nehmen müssen von einem, der von uns gegangen ist, dass sie ihn wiedersehen werden, dass sie ich versuche das hier mal geschlechtsmäßig hin und her zu reden. Also, dass sie die Frau, die gegangen ist, wiederentdecken und wieder mit ihr in Gemeinschaft sein können. Es gibt keine neue Identität für die, die entschlafen sind, so nach dem Motto, dann werden wir alle nochmal, was weiß ich, ganz anders sein, sondern nein, wir werden erkennbar wir selbst wieder da sein. Und Paulus sagt über den Tod, dass die, die versterben, nicht in irgendwo hingehen, nicht irgendwo geparkt werden, jenseits von dem, wo Gott hingreifen kann, sondern er hält in diesem Text fest, die Verstorbenen sind umfangen und sie sind gehalten vom Willen und vom Plan Gottes. Wie gut ist das denn? Nicht nur Kinder mit Wunden sind sicher bei dir, sondern auch die, die Verstorbenen sind, sind sicher aufgehoben bei dir. Das glauben Christen. Jetzt füge ich noch etwas ein, bevor ich noch etwas über die Hoffnung sage. Am letzten Sonntag hat mich dann jemand gefragt, aber was ist denn jetzt, wenn jemand jetzt stirbt, was ist denn dann, also so zeitlich, irgendwann kommt der Herr wieder und jemand stirbt. Jetzt was, in der Zwischenzeit, was ist mit demjenigen? Ich habe immer gedacht, der stirbt sozusagen direkt zu Gott und ist sofort bei Gott oder bei Jesus, je nachdem. Und das ist die spannende Frage, weil wir das immer nicht so richtig auf die Reihe kriegen. Ja? Wir wissen jetzt, in diesem Augenblick ist noch keine Posaune erschallt und der Herr nicht wiedergekommen. Wir sehen ihn noch nicht, wir feiern Gottesdienst. Die Gegenwart Gottes ist uns jetzt nicht so greifbar, dass die ganze Welt dem entspricht. Okay? Wir wissen aber, das sind Menschen, die jetzt schon gestorben sind. Und wir wissen, dass Jesus einem Menschen mindestens gesagt hat, heute noch wirst du im Paradies sein. Also irgendwie geht die Rechnung nie so ganz richtig auf. Und ich habe dann immer gesagt, wenn du trauerst, dann sage ich dir ganz gerne, der Mensch, um den du trauerst, ist jetzt bei Jesus, in diesem Augenblick. Und es ist zugleich der Augenblick, in dem der Herr wiederkommt, den du jetzt noch nicht erlebst. Aber derjenige, um den du trauerst, erlebt ihn jetzt schon. Und diese unterschiedlichen Zeiten, das musst du jetzt irgendwie versuchen, in deinen Kopf zu kriegen. Das ist für dich ein Problem, für mich ein Problem, gebe ich zu, für mich auch ein Problem. Aber das ist für Gott kein Problem und für diejenigen, die entschlafen sind, ist es auch kein Problem. Das dürfen wir sicher sein. In unserem Text hier sagt Paulus, dass die Entschlafenen zuerst in Christus auferstehen werden. Und das mag sein in dem Moment, wo sie uns verlassen haben, von uns gegangen sind. Und dann wird gesagt, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in die Wolken. Also wieder zugleich mit ihnen, irgendwie als wenn es dann doch ein Ding ist. Ihr müsst es auflösen. Geht das? Könnt ihr damit leben und nach Hause gehen? Nickt mal. Ein paar. Okay, danke. Über den Tod, was ist mit den Verstorbenen? Paulus schreibt diesen Text ja nun nicht, um den Thessalonichern mal etwas, also das alles zu erklären. Sondern er sagt, wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen, damit ihr nicht traurig seid wie die, die keine Hoffnung haben. Und er endet diesen Abschnitt, so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Paulus schreibt über die Verstorbenen nicht als einen Infotext, den man irgendwo mal nachlesen kann, nicht als dogmatische Abhandlung, damit die Theologen was zu beißen haben, sondern er schreibt es einer Gemeinde, um zu trösten, um zu sagen, Leute, ihr sollt nicht traurig sein. Und darum gilt es jetzt noch über die Hoffnung zu sprechen. Die Hoffnung, sie tröstet. Die, die glauben, dürfen und sollen sich gegenseitig trösten. Es gibt ja doch den einen, der gestorben und auferstanden ist. Von ihm spricht Paulus im 1. Korintherbrief im Kapitel 15 und hält fest, Jesus ist der eine, der gestorben ist und auferstanden ist, der Erste, der Erstling. Und dabei ist die Vorstellung, wenn einer nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist, dann ist eine Tür aufgemacht. Und durch diese Tür können viele hindurchgehen. Alle, die mit Jesus verbunden sind, können durch diese Tür hindurchgehen. So gewiss Menschen an ihn glauben, so gewiss rechnen sie mit ihrer eigenen Auferstehung. Und darum haben Christen seit Jahrhunderten im sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis festgehalten, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Hoffnung tröstet, weil sie sagt, es gibt keinen Nachteil für die, die verstorben sind. Die übrig gebliebenen Lebenden, sie werden nicht zuvorkommend behandelt. Ich fand das einen sehr eigenartigen Gedanken. Das hat mich mal wirklich befremdet, dass ich dachte, wie sollte Gott manche zuvorkommender behandeln, nur weil sie das Glück haben, in einem Augenblick zu leben, an dem andere schon verstorben sind. Ist doch irgendwie absurd. Und so sagt Paulus auch, es geht gar nicht. In Christus kann niemand benachteiligt werden, zu spät kommen oder so. Es kann nicht sein, dass der Herr kommt, dass die Gegenwart Gottes sich durchsetzt in dieser Welt und irgendjemand nicht dabei ist, der eigentlich in diese Gegenwart Gottes gehört. Die Hoffnung tröstet, es gibt keinen Nachteil. Die Hoffnung, sie hat einen Namen. Und wir haben gerade von diesem Namen gesungen, ohne ihn zu sagen, keiner ist wie du. Keiner ist wie Jesus. Diesen Namen hat die Hoffnung. Er ist der Erstling, er ist der Erste, der durch Tod und Auferstehung in dieser Welt ein völlig anderes Vorzeichen gesetzt hat. Durch sein Wort wird die Hoffnung vermittelt. Durch ihn handelt Gott in dieser Welt und an denen, die entschlafen sind. Denn in ihm, in Jesus Christus, werden die Entschlafenen auferstehen. Er ist es, der am Ende Gott alle und alles zu Füßen legt, wie Paulus im 1. Korintherbrief schreibt. Das heißt, die Hoffnung, die Christen haben, haben sie nicht grundsätzlich immer und für irgendwie, weil wir ja alle irgendwie unsterbliche Wesen sind. Sondern das, was mit Unsterblichkeit gefasst werden kann, kann nur gefasst werden als eine Auferstehung in Jesus Christus. Wer in Jesus Christus ist, der wird mit ihm zusammen auferstehen und dem Herrn entgegengehen. Er kann gar nicht anders. Aber an ihm vorbei können wir nicht irgendwie von einer Unsterblichkeit des Menschen sagen. Da können wir vielleicht von Unsterblichkeit von Ideen oder irgendwas reden. Aber das ist humanistisch und davon reden wir heute Morgen nicht. Denn Hoffnung, das ist das Letzte, Hoffnung hat ein Ziel. Und dieses Ziel der christlichen Hoffnung ist die Gemeinschaft mit Gott. Der Herr wird kommen, wenn die Posaune erschallt, wenn die Engel reden. In einer Wolke, irgendwie von oben. Menschen, die in der Bibel gelesen haben und Menschen, die heute in der Bibel gut bewandert sind, erinnern sich, dass der Herr häufiger mal mit Wolken und irgendwie von oben kommt. Und ganz besonders in dieser einen Stelle im 2. Buch Mose, kurz bevor die 10 Gebote dem Volk Israel mitgegeben werden, da erscheint Gott auf dem Berg Sinai, eine riesige Wolke und kräftig Posaune und ordentlich Donner und Stimme und so. Und die Israeliten, die werden immer kleiner und denken sich, da gehen wir lieber nicht hin, das ist uns zu gefährlich. Da schicken wir den Mose, wenn der das überlebt, dann ist alles gut, aber wir halten uns fern und das ist auch gut so. Das ist das erste Mal, dass Gott so gewaltig erscheint. Und es gibt einige Stellen mehr, wo das so beschrieben wird. Gottes Gegenwart ereignet sich und da ist Posaune, da ist Stimme, da ist ordentlich was los, da ist Wolke. Und Menschen wissen nicht so ganz sicher, wie sie sich dazu verhalten sollen. Und dann gibt es diese eine Wiederkunft des Herrn, in dem Gott Menschen zu sich rufen will. Und sagen will, in diese Gemeinschaft gehört ihr. Und ihr müsst keine Angst haben vor Stimme und Wolke und so und Posaunen. Ihr könnt da einfach hinkommen. Ihr sollt dort sein, dafür seid ihr bestimmt. In diese Begegnung werden Menschen, so schreibt es Paulus hier, entrückt auf den Wolken zu ihm hin. Entrückt, da steht eigentlich hineingerissen. Das ist ein unwiderstehlicher Sog dahin. So ein bisschen wie, wenn man ins Meer geht und ich werde nächste Woche auf Langeoog sein, deshalb zur Pastorentagung, und da kann man es immer sehen. Und ich erinnere mich, als kleiner Junge habe ich immer gebadet in der Nordsee, in Dänemark, und die Wellen, die da, die haben Sog, ja. Das hält dich nicht auf den Beinen. Wenn du da stehst, dann kannst du froh sein, wenn du am Ende immer noch auf den Beinen bist. Wahrscheinlich eher nicht. Du wirst reingezogen in diese Wellen und das klatscht richtig und macht großen Spaß. Ist ein bisschen gefährlich, aber das weiß man, wenn man klein ist, nicht. In die Begegnung mit Gott werden wir hineingerissen, wie von einer Welle, die richtig Macht hat, der wir nicht widerstehen können. In diese Gemeinschaft sollen wir hineingerissen werden für alle Zeit. Das ist das Ziel, das Gott mit Menschen hat. Wie stellt man sich das dann vor? Manche, glaube ich, träumen von Fußballfeldern, wo ein ewiger Champions League stattfindet oder so. Andere, da werde ich eher zu finden sein, würden sich wahrscheinlich wünschen, dass es eine Jazz-Lounge gibt, in der man also endlose, wunderschöne Tunes hört. Ich kenne Menschen, die träumen davon, das wird ein Garten sein, an dem man Rosen beschneiden kann und Möhren zupfen und was weiß ich alles. Und noch andere sagen, das ist alles ja völlig unbiblisch. Das Eigentliche ist, es ist ein Licht, auf das wir zugehen. Okay. Die Hoffnung, ich hoffe, das ist euch deutlich geworden, beginnt nicht und endet nicht mit Vorstellungen, die wir uns vom Jenseits machen. Von Adolf Schlatter erzählt man sich die Geschichte, dass er auf dem Sterbebett lag. Adolf Schlatter, ein wichtiger Theologe, und er lag auf dem Sterbebett und man wollte ihn trösten und sagte ihm, du wirst bald deinen Papa wiedersehen und deinen Bruder, und alle Leute aufgezählt, die er wiedersehen wird. Und er hat gesagt, geht mir weg damit, ich will meinen Herrn wiedersehen. Das ist der Punkt. Die Hoffnung ist die Gemeinschaft mit Gott, ihn zu begegnen. Darauf kommt es an. Sie beginnt und sie wird fortgesetzt mit der Fortschreibung der Beziehung zu Gott. Die Liebe Jesu ist stärker als der Tod. Und mit ihm in Liebe verbunden zu sein, ist die Hoffnung, die uns nach vorne hin spannt und die sich dann verwirklicht. Das große Ziel ist eine Gemeinschaft. Vielleicht auch eine Gemeinschaft miteinander. Ich glaube schon eine Gemeinschaft miteinander. Und wir werden einander wiedererkennen. Aber es ist eine Gemeinschaft in Jesus Christus und vor allen Dingen mit dem Herrn, mit Gott. Wie gut ist das denn? So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Amen.
Der Gottesdienst neigt sich dem Ende entgegen und wir wollen jetzt an der Stelle unsere Kollekte zusammenlegen, die wieder bestimmt ist für einfach die ganzen Aufgaben, die in unserer Gemeinde so anfallen und unser Gemeindeleben erst möglich machen. Gerade an der Stelle gibt es eine ganz besondere Sache. Wir haben ja den Stefan Lingott, den Konfliktmanager, der uns als Mediator eine Zeit lang begleitet. Und Stefan kostet uns, einerseits finde ich, hilft er uns sehr, so wie ich das bisher wahrnehme, andererseits kostet uns das natürlich auch durchaus Geld. Keine Angst, die Kollekte ist nicht dafür bestimmt, also vielleicht im Endeffekt auch, aber ihr dürft nochmal extra dafür Geld spenden. Wir haben nämlich hinten ein kleines Spendenkörbchen. Und das wollen wir aber nicht als Kollektenkörbchen so sehen, sondern wir haben das gebündelt mit Karten. Es hat jemand von uns Karten besorgt und gespendet, zur Verfügung gestellt. Und das funktioniert jetzt folgendermaßen. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit, die vor uns liegt, schreibt man ja doch wieder mal ein bisschen mehr. Hier gibt es Karten aller Art, ganz bunt gemischt, für jede Altersgruppe, jede Stilrichtung.